Ich glaube aus tiefem Herzen daran, dass jeder Mensch eine besondere Begabung hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und dem Staffelfinale von Das Leben ist kein Ponyhof. Ich bin Janina Lynn Otto und eigentlich kennt ihr es ja so, dass ich die Fragen stelle, aber wir haben überlegt, zum Finale drehen wir den Spieß mal um und deswegen habe ich mir Alex aus unserem Kommunikationsteam eingeladen. Alex, schön, dass du heute hier bist.
Hallo Janina und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und Alex wird heute die Fragen an mich stellen. Ihr konntet im Vorweg ja selber schon Fragen an uns schicken, das habt ihr auch ordentlich gemacht und ich bin total gespannt und würde sagen, wir legen einfach los.
Würde ich auch sagen. Es ist tatsächlich viel eingetrudelt aus der Community. Vielen Dank dafür nochmal.
Absolut.
Und Janina, wir starten mal mit was ganz Offensichtlichem sozusagen. Ganz viele Leute fragen sich, was hat sich eigentlich mit dem Titel Das Leben ist kein Ponyhof auf sich?
Ja, also tatsächlich wollte ich damals meine Firma Frau Ultrafrisch im Ponyhof nennen. Und das war nicht möglich, weil die Firma schon eingetragen war. Die meisten wissen ja, ich bin leidenschaftliche Reiterin, schon seit ich ein kleines Kind war. Und das, was ich mir tatsächlich vom Ponyhof abgeguckt habe, war, dass man eigentlich versuchen sollte, sein Leben ein bisschen zum Ponyhof zu machen. Auch wenn es nicht immer so ist und wenn es immer Herausforderungen gibt. Aber dass man es auch am Ende so ein bisschen selber in der Hand hat. Und davon handelt ja auch der Podcast. Und deswegen dachte ich, Mensch, ist es eigentlich perfekt? Und wir setzen das K mal in Klammern. Also das Leben ist kein oder ein Ponyhof, weil man, wie gesagt, am Ende das Leben mischt die Karten, aber wir spielen das Beste draus machen kann. Und ja, darum geht es ja auch hier.
Sehr gut. Ich glaube, die Doppeldeutigkeit sozusagen kommt immer gut durch und passt auch gut zum Leben. Katrin hat uns geschrieben und sie fragt, hast du schon immer gewusst, dass du holistisch leben willst?
Ja, das ist echt eine gute Frage. Also ich würde sagen, ich bin da so reingewachsen. Ich habe das auf keinen Fall irgendwie als Kind oder als Jugendliche schon in der Bewusstheit gehabt. Aber je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, wie unsere Welt funktioniert, wie wir als Menschen auch ticken, mit was für Herausforderungen wir konfrontiert sind und wie wir die dann eben auch angehen können, wurde mir klar, okay, es ist halt immer schwierig, etwas in einem Silo zu betrachten, weil eigentlich nichts ganz alleine kommt und auch ganz alleine gelöst werden kann. Das heißt, wenn du was auch immer hast, ja, wenn du zum Beispiel immer Kopfschmerzen hast, dann liegt das in den seltensten Fällen zum Beispiel nur an falscher Ernährung oder nur an Stress oder nur an schlechter Luft, sondern es ist ganz oft einfach, ja, eine Vielzahl von Themen. Und deswegen macht es halt Sinn, meiner Ansicht nach, diesen ganzheitlichen Ansatz zu haben und auch den Blick, die Bewusstheit dafür zu haben, okay, die Umwelt, also das, was mich umgibt, ist ein Teil von mir. Das Leben, das Lernen ist ein wichtiger Teil der eigenen Gesundheit sozusagen. Und ja, und wenn man es so betrachtet, dann macht auf einmal auch viel mehr Sinn, finde ich.
Und sag mal, diese Ganzheitlichkeit ist ja das Credo der Holistic Foundation, unserer Stiftung. Und wir sprechen ja auch immer davon, dass wir überzeugt davon sind, dass die Einzigartigkeit der Menschen die Superkraft ist. Was ist damit eigentlich genau gemeint?
Also ich glaube aus tiefem Herzen daran, dass jeder Mensch eine besondere Begabung hat. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Der eine ist super kreativ und kann vielleicht toll zeichnen. Der andere hat einen extrem visionären Blick auf die Welt. Einer kann gut rechnen. Einer ist extrem gut mit Tieren. Und ich glaube persönlich, dass wir diese ganze Superpower noch gar nicht hinreichend nutzen in der Gesellschaft. Also gerade auch in Deutschland. Das fängt mit dem Schulsystem an, wo wir halt sehr stupide auch Dinge auswendig lernen müssen, was eigentlich in der heutigen Zeit von Google gar nicht mehr so viel bringt, ehrlicherweise. Und dass wir einfach versuchen müssen, wirklich mit all der Kreativität, die es auch zu leben gilt, wirklich alle Chancen zu nutzen. Und in dem Moment, wo wir eben jeden Mensch seine Superpower leben lassen und dann die Menschen zusammenbringen, können wir eben Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit erarbeiten, weil die Herausforderungen ehrlicherweise eben auch komplex sind, also auch holistisch betrachtet werden müssen. Und wenn wir das tun, dann können wir eben alles lösen. Und ich glaube fest daran, niemand hat die Intelligenz alleine und die Zeit der großen Häuptlinge, die alleine alles regeln, ist auch vorbei. Deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns dafür einsetzen und das eben ja auch mehr leben.
Diese Einzigartigkeit, diese eigenen Stärken, ist das was, wo du glaubst, dass Menschen das immer von sich selbst aus rausfinden können und sollten? Oder braucht es dafür auch Reflexion von anderen? Also wie kann man vielleicht auch jemanden dabei unterstützen, die eigene Stärke zu finden?
Also ich glaube, dass jeder im Ursprung für sich am besten selber weiß, was gut für ihn ist. Aber auch da wieder ist es leider so, dadurch, dass wir ja mit ganz vielen Erwartungshaltungen und mit ganz vielen Schubladen, in die wir gesteckt werden, groß werden, ist es oftmals so, dass wir das verlernen, auf unseren inneren Bauch, auf wirklich das, was in uns steckt, zu hören und vielmehr so ein bisschen immer die anderen Stimmen im Kopf haben, die sagen, aber du musst doch das und du musst doch dies. Und deswegen bin ich persönlich auch ein großer Fan davon, dass wir aufhören, uns in Schubladen zu stecken. Genauso ist es aber auch wichtig, dass wir uns schon Meinungen von Menschen anhören. Also ich würde nicht sagen, so ignoriere jetzt alles, was Menschen sagen und hör nur noch auf dich. Das ist es meines Erachtens nicht. Es geht darum, so einen gesunden Mittelweg zu finden, sich immer alles anzuhören, das für sich dann zu reflektieren und so reinzuspüren, so na, ist da vielleicht was Wahres dran, vielleicht auch mal auszuprobieren, ne, auch keine Angst vor Fehlern zu haben, sondern einfach so den Weg eben für sich selber dann zu gehen und zu schauen, was halt alles für einen passt.
Und dazu passt, hat jemand gefragt, wie weit bist du auf deinem eigenen Weg zur eigenen Stärke? Bist du da schon am Ziel angekommen? Und vielleicht, wenn nicht, hast du da Herausforderungen, denen du begegnest? Wie gehst du damit um?
Ja, also ich würde mich jetzt schwer tun, da irgendwie einen bestimmten Maßstab schon ranzuhängen, wie weit ich auf meinem Weg schon bin. Ich glaube, ich bin schon ein ganz gutes Stück vorangekommen. Ich glaube, ich habe auch noch ein gutes Stück vor mir. Auf jeden Fall habe ich noch viele Ziele, auch für mich persönlich, und habe definitiv viele Herausforderungen. Also was ich jetzt zum Beispiel gerade in den letzten Jahren noch so bewusst wahrgenommen habe, ist, dass ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch, würde ich sagen. Und die Leidenschaft, die bringt mich auch weit, weil wenn ich mich für was begeister, dann gebe ich auch wirklich alles und kämpfe auch für Themen. Und auf der anderen Seite ist es auch was, was einem auch mal im Weg stehen kann, weil für mich gerade in den letzten Jahren war auch wichtig zu lernen, auch wirklich erstmal durchzuatmen, zu reflektieren, Dinge erstmal zu beobachten, sich für alles, was man angehen will, einen guten Plan zu machen und dann die nächsten Schritte zu tun. Also das ist was, wo ich auch sagen würde, da arbeite ich weiterhin dran und bin aber schon ein ganz gutes Stück vorangekommen. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall auch viele Themen, die ich noch auf meiner Agenda habe, wo es noch einiges zu tun gibt für mich.
Hattest du da Schlüsselerlebnisse auf deinem Weg?
Ah, das ist eine gute Frage. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Beziehungen mich immer sehr geprägt haben. Also Beziehungen mit Menschen, das können Lehrer gewesen sein, das können Beziehungen zu Partnern gewesen sein, aber auch gute Freundschaften, die mich schon immer auch herausgefordert haben und auch beflügelt haben. Ich finde, das ist sowieso das, was eine gute Beziehung ausmacht. Und für mich sind gute Beziehungen auch so, ja, wirklich das Salz in der Suppe des Lebens irgendwie. Ja, doch, das würde ich schon sagen. Also gerade Menschen eigentlich haben die besten Sachen in mir hervorgebracht und mich am meisten gefordert.
Wir waren ja gerade schon bei der Holistic Foundation der Stiftung und der Holger hat uns geschrieben, der hat nämlich den Visionssatz sozusagen gefunden auf unserem LinkedIn-Profil, gemeinsam für eine glücklichere Welt. Und er fragt, was bedeutet für dich ganz persönlich eigentlich Glück?
Das ist eine total schöne Frage. Ich habe vorab schon mal so kurz darüber nachgedacht und habe gedacht, ich glaube, ich kann am besten ein paar Beispiele bringen. Also für mich ist Glück, wenn Kinder herzlich lachen oder wenn ich in der Sonne ein tolles Eis essen kann oder wenn ich ein schönes Gespräch mit einem lieben Menschen führen kann, den ich sehr schätze. Also Glück ist für mich gar nicht so einfach zu definieren, weil es in ganz vielen Kleinigkeiten sich wiederfindet und gar nicht mal selten sozusagen, sondern wirklich auch oft im Alltag und auch ganz oft unverhofft kommt, wenn man offen ist und wenn man die Wertschätzung dafür besitzt, Dinge wirklich auch dankbar für das zu erkennen, was sie sind. Und ich glaube, deswegen liegt das Glück für mich tatsächlich eher im Kleinen.
Und im Moment so, ne?
Im Moment, genau.
Kann ich gut nachvollziehen. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Stiftung. Wir bauen ja mit Life Hamburg einen Campus für lebenslanges Lernen in Hamburg. Und die Doreen fragt dazu, wann soll der eigentlich eröffnet werden? Für wie viele Schülerinnen und Schüler soll es da eine Schule geben? Vielleicht kannst du da so ein bisschen was zu erzählen.
Sehr gerne. Und es ist auch eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird, weil Life Hamburg wirklich viele Menschen begeistert. Und das freut mich total, weil wir wollen dort einen Ort schaffen von Menschen für Menschen. Ein Ort für, wie du hast es schon gesagt, lebenslanges Lernen und auch für die Gemeinschaft, wo wirklich jeder Mensch sich eingeladen fühlt, hinzukommen, sich inspirieren zu lassen, seinen Kopf zu öffnen, sich mit anderen Menschen zusammenzutun und Dinge zu erleben wie 3D-Printing oder Kunst und Kultur oder irgendwelche tollen Angebote, die es dort geben wird. Natürlich auch Anbau und Essen. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr alle vorbeischaut, wenn es dann soweit ist. Also es wird im Herbst 26 auf jeden Fall soweit sein. Die Schule wird dann auch eröffnet. Die wird ganz grob für 400 Schülerinnen sein, von der Klasse 1 bis 10. Und dann werden natürlich auch die anderen Angebote auf jeden Fall vielfältig dort eröffnet. Und ja, wie gesagt, ich bin schon sehr gespannt.
Der zweite große Leuchtturm aus der Stiftung heraus ist ja die Holi-App. Vielleicht magst du dazu noch was zu erzählen. Und die Ruin hat ja in dem Zuge auch gefragt, inwieweit Live Hamburg und Holy Social miteinander verknüpft werden? Oder gibt es da irgendwelche Pläne, dass da auch eine Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Leuchtturmprojekten stattfindet?
Genau, also Holy ist ja unser Ökosystem für sozial nachhaltigen Wandel und ist damit quasi das digitale Pendant zu Live. Also Live ist dieser physische Leuchtturm, Holy ist digital. Und mit Holy wollen wir am Ende alle Menschen begeistern, sozial aktiv zu werden, sich zu engagieren, sei es mit Geld, dass man irgendwo was Tolles unterstützt oder woanders ehrenamtlich aktiv ist. Und wir wollen da so ein bisschen den Stein ins Rollen bringen. Wir haben immer gesagt, es gibt viele tolle soziale und auch nachhaltige Ansätze, aber es fehlt noch die Infrastruktur, die das alles verbindet. Und die soll Holy sein. Ihr könnt übrigens auch auf holy.social gerne im Nachgang mal schauen und selber aktiv werden, wenn ihr mögt. Und auf jeden Fall sollen die beiden Projekte sich langfristig auch sehr gerne gegenseitig inspirieren und unterstützen. Aktuell sind die beiden als eigenständige Projekte und entwickeln sich erstmal selber und wir versuchen da auch gar nicht zu viel Einfluss zu nehmen, aber sie tauschen sich natürlich aus und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da viele Synergien langfristig geben wird.
Und die beiden Projekte sind ja, obwohl sie natürlich sehr gemeinwohlorientiert angelegt sind, auch unternehmerisch geprägt. Mhm. Was sind denn so deine persönlichen Maximen, wenn es um Unternehmertum geht? Wie definierst du das für dich?
Also vielleicht auch so meine Learnings aus den letzten Jahren meiner unternehmerischen Aktivität. Ich würde sagen, dass das Team auf jeden Fall immer die Quintessenz zum Erfolg ist. Also man ist immer nur so gut wie sein Team und kein Mensch kann alles alleine machen. Das heißt, am Ende für mich ist man auch ein guter Unternehmer, wenn man Menschen sehen kann, wie sie sind und in ihrer Stärke versucht zu fördern und natürlich auch zu fordern, aber vor allem eben auch die Stärken nutzt und das dann wirklich auch zusammenbringt. Ähnlich wie das, was ich eingangs auch schon gesagt habe zu den gesellschaftlichen Potenzialen. Ich glaube, wenn man das auch in der Unternehmung dann schafft, dann kann da was richtig Tolles draus werden.
Und was waren deine größten Learnings als Unternehmerin?
Auf jeden Fall, dass sich unsere Welt permanent verändert und wir auch Unternehmen permanent hinterfragen und dann gegebenenfalls auch anpassen müssen. Mein Uni-Prof hat übrigens schon mal gesagt, nichts ist so beständig wie der Wandel. Ich finde den Satz so schön. Ich glaube, dass wir uns und auch unsere Unternehmung eben permanent hinterfragen sollten und auch in dieser volatilen Welt, in der wir heute leben, immer gucken müssen, welche nächsten Schritte wir dann gehen. Und bei mir war es zum Beispiel auch damals so, ich bin ja so ins Unternehmertum gerutscht sozusagen, hatte mein Abitur quasi mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Ernährung gemacht. Das war immer so ein Thema, was mich total begeistert hat. Dann war ich in der Wirtschaft, weil ich BWL studiert hatte und habe aber auch schnell gemerkt, als ich dann in der Industrie war, okay, ich kann mich nicht mit allem identifizieren, was da in der Lebensmittelwelt passiert und ich möchte das anders machen. Und dann aus meiner persönlichen Leidenschaft eben wieder heraus, habe ich mich entschlossen, selbstständig zu machen und hatte dann erst ein Bistro- und Catering-Unternehmen. Und es war auch super Erfahrung und hat auch viel Spaß gemacht. Aber als sich mein Leben einfach auch verändert hat und nach ein paar Jahren ich mich auch weiterentwickelt hatte, wollte ich die nächsten Schritte gehen und habe auch gemerkt, okay, der Markt hat sich hier auch geöffnet. Damals, als ich mein Bistro eröffnet habe, hätte ich diese Lebensmittel, die ich jetzt in den Markt bringen kann, noch nicht bringen können. Ich wollte dann die Chancen auch ergreifen und dann habe ich eben angefangen, Lebensmittel für den Einzelhandel zu produzieren, habe das dann auch eine Zeit erfolgreich gemacht. Ja, und dann kam irgendwann die nächste Zeit für mich und ich habe gemerkt, ich möchte jetzt wirklich auch versuchen, mehr zu wirken. Ja, und so freue ich mich dann eben langfristig Frau Ultrafrisch wieder auf die nächste Entwicklungsstufe zu heben und guck mal, was die Zukunft noch so bringt. Also ich glaube wirklich, offen durchs Leben zu gehen, sowohl im Privaten als auch im Unternehmerischen, ist auf jeden Fall ein Learning.
Und gab es dann da aber trotzdem einen speziellen Punkt, der dich dazu gebracht hat, dass du Frau Ultrafrisch erstmal hast ruhen lassen und dich jetzt sozial engagierst, unter anderem mit der Stiftung?
Tatsächlich hatte ich mir einfach zu viele Hüte aufgesetzt, um es mal ganz einfach zu formulieren. Also ich habe gemerkt, ich kann nicht Mutter sein und hier einen Hof mit aufbauen und Frau Ultrafrisch aufbauen und eine Stiftung aufbauen. Das ist einfach alles zu viel. Und das war auch schon, würde ich sagen, ein kleiner Krisenmoment für mich, weil ich jemand bin, der auch gerne durchzieht. Also ich breche nicht gerne Dinge ab, aber es war total wertvoll, einfach mal zu sagen, okay, was will ich denn wirklich im Leben? Und wenn ich mich jetzt nur mal entscheiden muss, was sind für mich wirklich die Prioritäten? Und klar, Familie ist absolute Priorität. Dafür habe ich mich entschieden und es ist für mich das Allerwichtigste. Aber für mich war auch klar, unsere Welt hat so viele Herausforderungen und ich habe diese Chance, vielleicht einen kleinen Beitrag zu leisten und einfach zu versuchen, Lösungen mitzuentwickeln. Also ist das für mich eigentlich das Allerwichtigste und das, was ich machen möchte. Gute Lebensmittel zu machen ist auch super wichtig, aber ich hatte das Gefühl, dass ich mit der Stiftungsarbeit tatsächlich mehr bewirken kann. Und das war für mich die ausschlaggebende Entscheidung, dann erstmal dahin zu gehen.
Ja, Stiftung, Unternehmertum und Muttersein, da passt auch die nächste Frage zu, die kommt von Jan und er fragt, wie du es schaffst, so viele verschiedene Projekte mit so unterschiedlichen Zielen und Aufgaben unter einen Hut zu bringen und die ganzen Hochzeiten miteinander zu verheiraten. Woher nimmst du die ganze Energie und wie strukturierst du dich da?
Man ist immer nur so gut wie sein Team, deswegen auf diesem Wege auf jeden Fall einmal ein großes Dankeschön ans ganze Team und natürlich auch an dich, Alex. Es ist wirklich für mich das Allerwichtigste, dass man Menschen hat, mit denen man gerne zusammenarbeitet, auf die man sich verlassen kann, wo man das Gefühl hat, man hat so eine gleiche Vision, für die man kämpft, weil wenn Arbeit Spaß macht, dann zählt man die Stunden halt nicht. Und das ist für mich auch ein großer Schlüssel zum Glück, ehrlicherweise, weil ich liebe die Arbeit. Ich liebe das, was wir tun, was ich jeden Tag tun darf und betrachte das als großes Geschenk. Und ich glaube, das ist auch das, was mir das am Ende ermöglicht, eben auch wirklich viel zu machen. Weil ja klar, ich wache auch oft nachts auf und habe eine Idee und dann schreibe ich die noch auf oder keine Ahnung, kriege auch öfter mal wieder zu wenig Schlaf und fahre gerne nochmal irgendwo hin, um mir ein tolles Projekt von uns anzugucken, was wir machen. Aber das ist so viel Leidenschaft und Liebe irgendwie von mir, auch die da reingeht. Deswegen, ich zähle die Stunden nicht, ich mache das einfach von Herzen gerne. Ich glaube, ich bin auch ein Mensch, der gerne viele Bälle jongliert. Also ich mag auch mehrere Sachen parallel machen tatsächlich und mir wäre wahrscheinlich langweilig, wenn ich nicht so viele Aufgaben hätte.
Wenn man merkt, die Leidenschaft und Begeisterung für die Themen, die schafft dir dann, glaube ich, auch die Energie. Ne?
Ja, das glaube ich auch.
Gibt es denn bei all diesen Sachen was, was du mal so richtig versemmelt hast? Irgendwie Fehler, von denen du berichten magst?
Ja, das ist eine gute Frage und ich habe super viel versemmelt. Also mal abgesehen von kleineren Sachen wie irgendwie Klassenarbeiten und Turniere, die ich auch mal versemmelt habe. Also was ich auf jeden Fall erzählen kann, und das geht auch so ein bisschen mit auf die Learnings, die ich über die Jahre als Unternehmerin gemacht habe. Ich weiß noch genau, als ich mein Bistro übernommen habe sozusagen und das Inventar kaufen musste. Und da war es tatsächlich so, dass während der Verhandlung der Preis sich auf einmal angepasst hat und ich damals nicht den Mut hatte sozusagen zu sagen, so nee, das geht jetzt aber nicht, sondern ich habe das dann einfach akzeptiert. Und das ist zum Beispiel was, was mich im Nachgang noch länger beschäftigt hat und auch irgendwie geärgert hat und mir dann aber auch wieder geholfen hat, einfach Dinge abzuhaken und einfach auch mal zu sagen, okay, das war total blöd und es war auch echt ein teurer Fehler, aber am Ende geht die Welt zum Glück davon nicht unter und ich mache jetzt weiter und ich lerne halt da draußen, es passiert mir nicht nochmal. Deswegen ja, kann ich auf jeden Fall erzählen oder kann ich auf jeden Fall berichten, dass mir viele Dinge, kleinere und größere, schiefgegangen sind im Leben, aber auch da wieder, man muss halt das Beste draus machen.
Schönes Beispiel, wo man dann auch draus lernt und das, glaube ich, Dinge auch nochmal so ein bisschen in Perspektiven setzen kann, ne?
Auf jeden Fall.
Um so ein bisschen den Komplex Stiftung und Unternehmertum abzuschließen, vielleicht noch eine letzte Frage, was möchtest du in den nächsten 5 Jahren erreichen?
Ja, die Frage hat mich total gefreut, weil die mich dazu gebracht hat, überhaupt mal darüber nachzudenken, weil ich dann auch oft, wenn ich halt so im Laufen bin, und ich glaube, das kennen wir alle, mir eigentlich zu wenig Gedanken mache darüber, wo ich langfristig hin will. Aber ich wünsche mir auf jeden Fall, dass natürlich Live Hamburg und auch das Holi ein Riesenerfolg werden und dass sie hoffentlich ganz viele Menschen inspirieren, in ihre Stärke zu kommen, dass wir uns gemeinsam den Herausforderungen unserer Zeit widmen und Lösungen schaffen und dass wir alle sehen, wie viel wir eigentlich gemeinsam bewegen können und dass keiner zu klein und zu wenig ist, sondern jeder auch die Möglichkeit hat, die Welt mit zu verändern. Und ja, wenn ich da nur einen minimalen Beitrag mitzuleisten kann, dann freue ich mich einfach. Und das ist so das, was ich mir für die nächsten Jahre auf jeden Fall wünsche.
Ich drücke mit die Daumen auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Die Leonie fragt dich, was bedeutet Mut für dich?
Mut bedeutet für mich, Angst zu haben und trotzdem zu springen. Also wenn man ja vor irgendwas Respekt hat oder auch schon mal Sorgen hat und trotzdem sagt, ich mache es jetzt, weil es sich richtig anfühlt. Und vielleicht auch, ich mache etwas, obwohl es nicht unbedingt ja mir jetzt irgendwie Popularität bringt oder mich ins Rampenlicht stellt, sondern ich möchte mich für Dinge einsetzen aus einer Überzeugung heraus und weil ich glaube, dass es richtig ist. Und es bedeutet ja auch oft, dass der Weg nicht einfach ist, aber das dann eben zu tun, das bedeutet für mich Mut.
Gerade in Momenten gegen Widerstände, ne? Und vielleicht aufzustehen.
Auf jeden Fall, genau. Haltung zu zeigen, ja. Und die auch zu leben.
Nick fragt dich, welchen Rat würdest du deinem 5-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
Ich glaube, ich würde meinem 5-jährigen Ich sagen, dass das Leben eine Party ist und dass eine Party auch immer gute und schlechte Momente hat, aber dass man nie vergessen sollte, sie zu feiern. Also dass es wirklich darum geht, das Leben zu genießen, denn eine gute Party ist oft schneller vorbei, als einem lieb ist. Und dann geht es wirklich darum, schöne Erinnerungen zu haben und die guten Momente zu genießen.
Und noch eine weitere persönliche Frage von Govinda. Mit wem würdest du gerne mal zu Abend essen? Diese Fragen sind immer so tot oder lebendig sozusagen, also kann eine historische Person sein oder jemand, der noch lebt.
Okay, okay, das ist nochmal eine coole Ergänzung. Ja, ich habe tatsächlich auch schon mal kurz drüber nachgedacht und es ist nicht so, muss ich ehrlich sagen, dass ich so sofort diese eine Person im Kopf habe, wo ich denken würde, so, oh, die gibt mir jetzt, glaube ich, die Erleuchtung für mein eigenes Leben. Aber ich fände tatsächlich Michelle und Barack Obama spannend, weil ich einfach toll finde, was die machen, also auch in ihrer Stiftungsarbeit ganz, ganz spannende Themen und da auch gewisse Parallelen, also einfach in den Projekten, die sie angehen, erkennen kann und mich total interessieren würde, wie die eben auch so ihre weiteren Jahre planen und was sie mit ihren Projekten angehen und erreichen wollen.
Was sind denn so persönliche Wellbeing-Rituale, die du hast? Also in der Stiftung sprechen wir auch oft über Wohlbefinden, Wellbeing, ganz wichtig, Achtsamkeit und auf sich selbst zu hören. Was sind da so Rituale, die dich erden oder die dir gut tun?
Mir hilft, morgens in der Natur zu sein, total, und auch Sport zu machen. Also ich liebe es ja, morgens mich aufs Pferd zu setzen. Ich habe ja die Pferde hier auf dem Hof und wenn ich es irgendwie einrichten kann, im Sommer auch morgens um 5 zur Not, wenn ich irgendwie um 8 oder 9 den ersten Termin habe, dann setze ich mich aufs Pferd und bin einfach einmal in der Natur. Das erdet mich total. Oder ich gehe super gerne eben in den Garten tatsächlich und puzzle so ein bisschen, reiß Unkraut raus oder mach solche Dinge. Und auch mit den Kindern spielen, also einfach Zeit mit der Familie verbringen und das Handy wirklich mal weglegen. Das ist auch was, wo mich die Folge mit Professor Sven Lindberg sehr inspiriert hat, tatsächlich von Das Leben ist kein Ponyhof, weil am Ende, egal, ob man das Handy nur in der Tasche hat oder es auch wirklich direkt in der Hand hat, es beeinflusst einen schon. Und in dem Moment, wo du wirklich sagst, ich lege das jetzt mal 3 Stunden weg, ja, die Welt geht nicht unter, wenn ich gar nicht drauf gucke, dann merkt man schon, ne, man kann richtig durchatmen und man kommt nochmal auf eine andere Art und Weise runter.
Ja, passend dazu, wie blickst du denn auf das Phänomen Social Media? Vielleicht auch gerade mit den Erkenntnissen. Ich glaube, in der Folge von Sven haben wir alle viel mitnehmen können. Dann bist du ja auch auf sozialen Medien aktiv. Wie nutzt du das? Wie interpretierst du das für dich? Und was ist so deine Haltung dazu?
Auch da glaube ich, es bringt eben Chancen und Risiken mit sich. Und es geht halt immer darum, wie gehe ich selber damit um? Wichtig ist für mich, dass ich auch kreiere und nicht nur konsumiere. Also die sozialen Medien kann man ja für beides hervorragend nutzen. Und ich glaube, wir alle sollten halt aufpassen, dass wir nicht zu sehr in diese Konsumierungsfalle geraten sozusagen. Und wenn wir zum Beispiel mal konsumieren, also wenn wir wirklich sagen, so, oh, abends irgendwie, ich bin jetzt irgendwie müde und ich setze mich mal eine halbe Stunde hin und möchte einfach nur mal was anschauen, dann finde ich das super. Und dann glaube ich aber auch, wenn man sich zum Beispiel vornimmt, okay, ich mache jetzt eine halbe Stunde und dann ist aber auch okay und nicht dann irgendwie aus Versehen 2 oder 3 Stunden, dann ist das schon mal ganz gut, dass man sich so ein bisschen so ein Zeitlimit setzt und vielleicht sogar auch sagt, so, was würde mich denn wirklich mal interessieren? Also bevor ich das anmache, und ich kenne das selber auch, ja, wenn man jetzt irgendwie, was auch immer, ein soziales Medium öffnet, ja, dann kommen schon die Videos und man ist eigentlich schon im Tunnel drin sozusagen, sondern dass man, bevor man es öffnet, einmal so überlegt, okay, was würde mich jetzt heute inspirieren oder was würde mich interessieren? Möchte ich eben mal, keine Ahnung, was über Kräuter erfahren oder möchte ich Rückenübungen mich mal irgendwie informieren oder solche Themen? Und dann, dass man danach halt gezielt guckt und dann, dass man eben auch ganz schnell in einem anderen Algorithmus sozusagen drin und hat vielleicht nicht nur die klassischen Themen, die man gerne hat und die ganz subtile Beschallung sozusagen, sondern man nimmt eben auch noch was mit. Und ich glaube, das ist so auch ein tolles Potenzial, was Social Media ja auch bietet. Also wir teilen alle so viel Wissen miteinander und da ist so viel Wertvolles dabei. Und wir selber haben es auch ein Stück weit in der Hand, dass wir dann eben mit einem guten Gefühl nach der Zeit, die wir in Social Media waren, rausgehen. Der Algorithmus macht es uns nicht immer leicht, weil wir halt auch immer mal wieder andere Sachen vorgespielt kriegen. Aber da dann die Bewusstheit dafür zu haben und ja, wirklich das Ganze für sich zu nutzen und nicht benutzt zu werden.
Du hast gerade schon Chancen angesprochen. Gerade auf Instagram sind ja, ich sag mal, viele unabhängig von Influencerinnen und Influencern, offizielle Sprachkanäle von Unternehmen oder so, sehr geprägt von Fashion oder vielleicht von Reisen oder Food-Themen. Dabei gibt es ja auch große Potenziale für beispielsweise Stiftungen, wie wir eine haben oder eine sind.
Absolut.
Wie siehst du die Chancen für gemeinwohlorientierte Organisationen und Stiftungen auf sozialen Plattformen, auf sozialen Medien, gerade beispielsweise auf Instagram?
Ich glaube, dass es noch viele Chancen für soziale Initiativen im Allgemeinen gibt und auch Ehrenamt. Ich denke mir so oft, wenn ich ja auch Nachrichten schaue oder allgemein irgendwelche Nachrichten konsumiere. Mensch, es ist eigentlich so schade, dass so viel über Negatives berichtet wird. Dabei gibt es so viele positive Ansätze. Und das ist auch was, was wir mit Holi zum Beispiel schaffen wollten, wo wir gesagt haben, wir möchten wirklich auch Dinge, die Hoffnung geben, zeigen. Also diese ganzen tollen Initiativen, die es gibt. Und gerade die Menschen, die in dem Bereich arbeiten und denen es eben auch wirklich darum geht, einfach Gutes zu tun, die sollten sich ruhig, ja, das auch mal so ein bisschen auf die Fahne schreiben, glaube ich, und aufs T-Shirt sozusagen im besten Sinne und das mit nach draußen tragen. Und ich glaube, auch da wieder, wenn wir uns verbinden, also wenn Menschen, die eben sozial sehr aktiv sind, sich mit Menschen, die kommunikativ gut sind, zum Beispiel zusammentun, sodass man wirklich auch überlegt, wie kann man dann da die sozialen Medien optimal nutzen und auch noch mehr mit den Menschen zusammen machen, damit wir eben mehr Menschen für die tollen Themen begeistern, die wir versuchen in die Welt zu tragen, dann glaube ich, kann da noch ganz viel passieren, weil die Sichtbarkeit tatsächlich eben von sozial nachhaltigen Initiativen oft leider noch nicht so groß ist. Gerade die Algorithmen ja auch immer herrlich so funktionieren, dass wir eben sehr auf Negatives setzen. Aber da würde ich auf jeden Fall jeden versuchen zu bestärken, dass er die Sachen wirklich laut nach draußen schreit und vielleicht auch mal mutig ist und frech und sich mal was Kreatives, Wildes überlegt. Kann eigentlich nichts schief gehen.
Und deswegen für positive Nachrichten auf jeden Fall bei Holi vorbeischauen.
Unbedingt, genau. Das war der erste Teil vom Staffelfinale von Das Leben ist kein Ponyhof mit mir. Nein, natürlich mit Alex und mir. Und ich hoffe, die Fragen haben euch gefallen. Nächsten Sonntag um 9 gibt's dann den zweiten Teil. Da kommen auf jeden Fall auch nochmal viele spannende Fragen dran und ich kann euch sehr empfehlen, reinzuhören. Bis dahin, lasst uns doch in Verbindung bleiben, wenn ihr Lust habt. Ihr findet mich auf Instagram, LinkedIn und TikTok unter Janina Lynn Otto für die Kräuterthemen und für Landleben, Anbau und die ganzen Kräuterthemen. Findet ihr mich unter Frau Ultrafrisch bei TikTok und Instagram. Wir hören uns am nächsten Sonntag wieder. Ich wünsche euch bis dahin nur das Allerbeste und eine fantastische Zeit. Eure Janina.